Zilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talk Podcast. Bevor ich das heutige Thema online gestellt habe, habe ich vorab mal auf Spotify nachgeschaut, wie viele Beiträge es dazu gibt. Das Ergebnis war null, zumindest im deutschsprachigen Raum. Der Grund liegt wohl auf der Hand, während das vordere Kreuzband medial sehr, sehr präsent ist und auch in der Therapie und auch in der Wahrnehmung läuft das hintere Kreuzband oft unter dem Radar. Der Grund dafür natürlich deutlich seltener als Verletzungen des vorderen Kreuzbandes, Verhältnis ungefähr 14:1, nur circa 2% bis 3% aller Knieverletzungen betreffen das hintere Kreuzband. Das kann ich jetzt aus der täglichen Praxis definitiv auch unterstreichen. Wenn ich jetzt hernehme, in den letzten 10 bis 15 Jahren Kreuzbandverletzungen um die zwischen 4 bis 500, die ich therapiert habe, und hinteres Kreuzband waren da maximal wahrscheinlich 15 oder so dabei. Also schon ein Riesenunterschied. Der Grund ist eine geringere Inzidenz natürlich, dadurch einfach auch weniger Erfahrungen bei Operateuren und Therapeuten. Und dadurch gibt es natürlich auch viel, viel weniger Material, also Studien, die man da natürlich durchführen kann, wenn das so selten vorkommt. Und ein anderes Thema ist auch, dass Verletzungen des hinteren Kreuzbandes auch häufig oder öfters übersehen werden, weil sie sich einfach sehr unspezifisch präsentieren. Wichtig ist aber gleich vorweg, das hintere Kreuzband ist jetzt nicht einfach nur das Gegenteil vom vorderen Kreuzband, sondern es ist schon ein komplett eigenes System, vor allem auch in der Diagnostik und in der ersten Phase der Therapie. Und wo hier die Unterschiede liegen, das besprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß schon einmal dabei.
Der Sportphysio-Talk wird dir präsentiert von der Sportphysio-Akademie, die neue Sportphysio-Fortbildung aus Österreich. Fundiert auf Evidenz, geprägt von Erfahrung und getragen von Expertise. Für deinen Weg in die Sportphysiotherapie. Alle Infos unter www.sportphysio-fortbildung.at. Denn die Zukunft der Sportphysiotherapie beginnt mit dir. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, wenn wir uns das hintere Kreuzband einmal genauer anschauen, dann sprechen wir hier über eigentlich eine extrem spannende Struktur, sowohl anatomisch als auch funktionell. Das hintere Kreuzband gilt nämlich, zumindest laut einigen Angaben, als das stärkste Band im menschlichen Körper. Die anderen sagen zumindest im Kniegelenk. Die Reißfestigkeit liegt also bei ungefähr 1500 Newton, also das ist schon stark, und das erklärt auch vielleicht, warum Rupturen des hinteren Kreuzbandes im Vergleich zum vorderen Kreuzband deutlich seltener auch auftreten. Anatomisch verläuft das jetzt das hintere Kreuzband vom medialen Femurkondyl, genauer gesagt ventrallateral, dort hinunter zum Tibiaplateau dorsal. Und wenn wir uns die Struktur jetzt anschauen, dann besteht das hintere Kreuzband auch ähnlich wie beim vorderen Kreuzband aus Bündeln, aus zwei funktionellen Bündeln. Zum einen dem anterolateralen Bündel, das ist so das kräftigere und vielleicht funktionell dominantere Bündel. Und zum anderen das posteromediale Bündel, das etwas, ja, vielleicht kleiner, schmaler ist, aber ebenfalls auch zur Stabilität beiträgt. Zusätzlich gibt es dann auch unterstützende Strukturen, die man vielleicht auch kennen sollte. Das ist kurz das Humphrey-Band und das Riesberg-Band, die verlaufen vom Meniskus zum Oberschenkelknochen, zum Femur und unterstützen sozusagen auch die Funktion des hinteren Kreuzbandes. Funktionell übernimmt das hintere Kreuzband jetzt eine zentrale Rolle in der Stabilität des Kniegelenks. Es ist sozusagen der Hauptstabilisator gegen diese Translation der Tibia nach posterior, also nach hinten, das nach hinten Gleiten des Schienbeins gegenüber den Oberschenkel. Und zusätzlich spielt es aber auch eine sehr wichtige Rolle in der Propriozeption auch und auch in der Kontrolle von Translation und Rotation im Kniegelenk. Ganz entscheidend ist, dass das hintere Kreuzband arbeitet so ein bisschen, also arbeitet eigentlich positionsabhängig. Das heißt, in Streckstellung ist sehr locker, während es jetzt in einer Beugung in seine maximale Spannung kommt, und genau daraus ergibt sich auch eine wichtige klinische Konsequenz, nämlich Verletzungen des hinteren Kreuzbandes passieren typischerweise in einer Beugestellung. Das heißt, nicht wie so oft vielleicht interpretiert, ja, das vordere Kreuzband reißt bei einem in einer Flexion, Adduktion, Außenrotation des Unterschenkels und eben einen Valgusstress, dann muss ja das hintere Kreuzband sozusagen in Streckstellung reißen etc. Nein, also was ich jetzt in den letzten Jahren erfahren habe, ist, dass jedes Kreuzband kann in allen Winkelpositionen reißen. Ich kenne Leute, die haben sich gerissen beim gestreckten Kniegelenk, das vordere Kreuzband und das hintere Kreuzband. Es gibt welche, die haben sich in Beugestellung nur das vordere Kreuzband gerissen, das hintere hatte nichts. Ja. Also es ist wirklich, ich finde, klar, es gibt diesen klassischen Mechanismus, diesen Unhappy Triad, aber es, glaube ich, kommt echt ganz viel auf die Kraft auch an, die da einwirkt in der Sportart oder in der Verletzung, in dem Moment der Verletzung, dass man das so nicht sagen kann. Natürlich kann man es herleiten anhand der Spannungsverhältnisse in jeweiliger Stellung, aber ich glaube, es wirken oft bei so Verletzungen, wenn ich jetzt an Skifahren denke oder so, ganz, ganz enorme Kräfte. Und da, glaube ich, gibt es dann einfach Möglichkeiten, dass das auch alles reißt sozusagen. Funktionell zusammengefasst bedeutet das jetzt sozusagen, dass das hintere Kreuzband verhindert eben diesen Posterior Shift, nennen wir das, der Tibia, also das nach hinten Gleiten des Unterschenkels, und kontrolliert Rotationsbewegungen und arbeitet dabei aber nie isoliert, sondern es ist Teil eines komplexen Systems und steht in enger Zusammenarbeit mit dieser posterolateralen Ecke, kurz PLC, und auch mit dieser posteromedialen Ecke des Knie. Und genau da liegt ein ganz wichtiger Punkt für die Praxis. Eine Instabilität des hinteren Kreuzbandes ist selten isoliert. In den meisten Fällen haben wir es damit komplexeren Verletzungsmustern zu tun und ganz häufig unter Beteiligung dieser posteriolateralen Ecke. Und dann ist natürlich die Frage, was genau ist diese posteriolaterale Ecke, diese PLC? Also das ist eigentlich ein eigenes, schon extrem relevantes Thema, dass wir uns, oder für das man dann schon einen genaueren Blick drauf werfen sollte, weil wenn wir jetzt über diese posteriolaterale Ecke sprechen, dann ist eines ganz wichtig vorweg zu verstehen: wir reden da nicht über ein einzelnes Band oder Struktur, sondern diese posteriolaterale Ecke ist ein funktioneller Komplex aus mehreren Strukturen, die sozusagen gemeinsam ein dreidimensionales Stabilitätssystem im Knie bilden. Es gibt primäre Stabilisatoren, es gibt sekundäre Stabilisatoren. Primär ist zum Beispiel jetzt das Seitenband, das Außenband im Kniegelenk. Dann die Ligamente sind dabei, die Sehne des Musculus popliteus ist dabei. Das heißt, mehrere primäre Stabilisatoren. Sekundär kommt dann noch so ein Tractus dazu, ein Biceps femoris, sogar Anteile des Gastrocnemius, die lateralen, und auch wieder ein Band, ein Ligament, was auch in Bezug zum Popliteum steht, dieses Arcuatum und Obliquum. Das sind so Bänder, die da auch noch eine sekundäre Rolle spielen. Und all diese Strukturen arbeiten zusammen, und genau dieses Zusammenspiel macht die Stabilität der posteriolateralen Ecke aus. Funktionell ist diese Ecke der zentrale Gegenspieler zur Außenrotation, Varusstress, und macht eben gemeinsam mit dem hinteren Kreuzband auch trägt dazu bei, dass es zu dieser posterioren Translation der Tibia, dass das einfach verhindert wird sozusagen. Wenn wir das biomechanisch ein bisschen aufdröseln, das laterale Kollateralband stabilisiert sozusagen gegen den Varusstress, der Popliteus kontrolliert die Rotation und das popliteofibulare Band verstärkt zusätzlich auch noch diese posteriore Stabilität, und eben gemeinsam verhindern diese Strukturen eine sogenannte posteriolaterale Rotationsinstabilität, ein ganz entscheidender Punkt in der klinischen Praxis, wenn man den Verdacht auf hinteres Kreuzband auch legt sozusagen. Und damit sind wir auch schon beim Zusammenhang mit dem hinteren Kreuzband. Und das ist jetzt wirklich so schon ein Schlüsselpunkt, dass das hintere Kreuzband ist primär verantwortlich eben für die Kontrolle dieses Tibia-Shifts und das, diese posterolaterale Ecke übernimmt darüber hinaus auch die Kontrolle eben von Rotation und Varusbelastung und wirkt sozusagen als sekundärer Stabilisator gegen diese posterior Translation der Tibia. Die Konsequenz daraus ist enorm wichtig, denn wenn eben diese Ecke verletzt ist oder dieser Komplex, dann steigt die Belastung auf das hintere Kreuzband sehr stark an. Und das führt dazu, dass Rekonstruktionen des hinteren Kreuzbandes deutlich häufiger scheitern und die Instabilität nicht mehr linear, sondern komplex wird, weil eben diese Ecke betroffen ist. Und die alleine reicht schon aus, dass das hintere Kreuzband einfach nicht so heilen kann, wie es gerne möchte sozusagen, oder dass die Umstände einfach nicht gut sind. Und deshalb sieht man auch in der Praxis, dass so etwa 70-80% der operationspflichtigen hinteren Kreuzbandverletzungen eben auch eine Beteiligung dieser posteriolateralen Ecke haben. Das heißt, man unterscheidet natürlich auch hier je nach Ausmaß. Es gibt jetzt milde, mittlere und schwere Verletzungen dieser Ecke, was therapeutisch natürlich relevant ist. Aber natürlich ist das jetzt mal im ersten Schritt die Beurteilung des Arztes, Chirurgen, wie hier die Fixierung, die Rekonstruktion, Augmentierung stattfinden soll. Wenn wir uns die Pathomechanik anschauen, dann ist eben so der typische Verletzungsmechanismus eine Kombi aus Varusstress, also Knie nach außen gedrückt, Außenrotation. Häufig kommt noch eine Hyperextension oder eben auch ein direktes Trauma dazu. Und dann ist eben so diese biomechanische Kaskade dahinter eigentlich auch schon ziemlich klar. Das heißt, die posteriolaterale Ecke wird verletzt. Die Außenrotation nimmt dann meistens zu. In weiterer Folge steigt dieser Shift, also dieses Gleiten der Tibia nach hinten an. Hintere Kreuzband wird überlastet. Und am Ende hat man sozusagen eine globale Instabilität des Kniegelenks. Und genau deshalb ist es eben auch wichtig zu verstehen, wenn wir von einer Verletzung dieser posteriolateralen Ecke sprechen, dann sprechen wir eigentlich nie von einem isolierten Problem. Wir sprechen von einem Systemversagen. Und dieses Systemversagen entscheidet dann in gewisser Weise maßgeblich darüber, ob das Knie langfristig stabil bleibt oder nicht. Klinisch ist diese Ecke extrem relevant, vor allem, weil sie eben häufig übersehen wird oder viel zu spät diagnostiziert wird. Teilweise sprechen wir da von Verzögerungen von 12 bis 30 Monaten laut Statistik. Das heißt, diese typischen Symptome sind dann so Instabilitätsgefühl, vor allem bei Rotationsbewegungen, Unsicherheit bei Richtungswechseln oder beim Bergabgehen oder auch Schmerzen, die sich eher seitlich oder sogar auch oft einmal retropatellar befinden. Klar, aufgrund dieser Rotations- oder dieser Mehrrotation wird natürlich auch die Kniescheibe, die Patella anders belastet und kann dann einfach eine Folgekette haben, dass es auch hier dort Schmerzen gibt. Wenn man sich das so ein bisschen als Metapher hernimmt, so das, vielleicht um das Bild dieses Komplexes ein bisschen zu veranschaulichen, ist, wenn man sich das Knie wie ein Zelt vorstellt. Das hintere Kreuzband ist sozusagen so der zentrale Mast und diese posteriolaterale Ecke sind sozusagen diese Abspannseile. Jeder, der so mal ein Zelt aufgebaut hat, weiß, was ich damit meine. Und wenn eben diese Seiten fehlen, dann bringt dir der Mast in der Mitte alleine nichts, sondern das Zelt wird dann nicht stabil sein. Und genau das ist eben auch diese klinische Realität, dass eben diese posteriolaterale Ecke so etwas wie der heimliche Co-Star des hinteren Kreuzbandes ist. Wenn die verletzt ist, wenn die übersehen wird, dann wird das Knie unvollständig behandelt und genau daraus entstehen dann diese chronischen Instabilitäten, die später schwierig zu therapieren sind und was oft dann in weiterer Folge eine OP auch hernimmt, weil die Patienten, die Sportler, Sportlerinnen einfach dann auch mit dem Outcome nicht zufrieden sind. Das heißt, dass die posteriolaterale Ecke macht selten sofort Drama, aber langfristig verursacht sie dann oft schon einen entscheidenden Schaden, der dann einfach zu einem nicht adäquaten Outcome führt, wo es dann in Folge zu einer OP vielleicht auch dann kommt, weil es einfach für den Patienten oder die Patientin einfach zu nervig ist. Wenn wir uns jetzt so die Ursachen für einen Riss des hinteren Kreuzbandes anschauen, dann sehen wir relativ klar zwei große Hauptgruppen. Einerseits sind das Verkehrsunfälle, die machen ungefähr eine Hälfte aus davon, und zum anderen sind es Sportverletzungen. die auch da so bei ungefähr 40% sind. Die restlichen 10% sind dann nicht genauer beschrieben. Und innerhalb dieser Gruppen gibt es eben typische Mechanismen, die man auch kennen sollte. Der Klassiker ist sozusagen diese sogenannte Dashboard Injury. Das heißt, so ein Aufprall des gebeugten Knies, rausrotiert vielleicht auch gegen das Armaturenbrett bei einem Autounfall. Aber auch Stürze zum Beispiel jetzt auf ein flektiertes Knie sind extrem typisch. Und dazu kommen dann vielleicht auch Mechanismen wie eine forcierte Hyperflexion, Rotationsbewegung oder eben auch Kombinationen mit anderen Bewegungen, eine Hyperextension. Ich kann mir an einen Fall erinnern aus der Praxis auch, bei meiner Zeit bei einem österreichischen Bundesliga-Verein, wo sich ein Tormann das hintere Kreuzband auch gerissen hat, weil er auf dem Ball nach außen ist, hochgesprungen ist und dann ist ihm der Stürmer sozusagen in das angewinkelte Bein gegen den Unterschenkel und dürfte ihm da einfach die Tibia so nach hinten gedrückt haben und dadurch kam es zu einem, damals glaube ich, war es nur ein Einriss des hinteren Kreuzbandes, aber auch das zeigt einfach die Verletzungsmechanismus ganz schön und deshalb hier auch eine wichtige Merkhilfe vielleicht, dass jeder Sturz auf ein gebeugtes Knie, muss man das hintere Kreuzband immer mitbedenken. Es kann jetzt einfach ein Fahrradsturz zum Beispiel sein, beim Mountainbiken oder was auch immer und du fliegst blöd aufs gebeugte Knie, vielleicht auf eine Wurzel und die kann einfach auch diese hintere Schublade auslösen und das Kreuzband dann sozusagen reißen. Und da gibt's auch eine Red Flag dafür sozusagen bei der Diagnostik. Es ist so eine Prellmarke an der Tuberose des Tibia. Das heißt, wenn man das sieht, dann sollte man auch sofort an eine mögliche Verletzung des hinteren Kreuzbandes auch denken. Wenn wir jetzt in die Pathologie gehen, dann müssen wir uns nochmal die primäre Funktion des hinteren Kreuzbandes vor Augen führen. Es verhindert eben diesen posterior Shift der Tibia. Und wenn dieses System ausfällt, also bei einer Ruptur, dann kommt es eben zu einer dorsalen Subluxation der Tibia. Das heißt, das Schienbein steht relativ zum Oberschenkel nach hinten verletzt. Das hat dann direkte Auswirkungen auf die Gelenksmechanik. Die Biomechanik im Knie verändert sich und dadurch entstehen veränderte Belastungsmuster. Insbesondere sehen wir eben da eine erhöhte Belastung im Patellafemoralgelenk, das habe ich schon erwähnt, sowie im medialen Compartment des Kniegelenks. Hat natürlich dann langfristig Konsequenzen, Instabilität, vor allem in Beugestellung des Knie und eben dieser retropatelläre Schmerz. Und ganz entscheidend kann auch sein, dass das natürlich dann schon ein Risiko für Entwicklung von Gelenksabschleiß ist, also Arthrose in die Richtung, kann da schon deutlich erhöht natürlich auch sein, wenn die Kniegelenksmechanik da einfach verschoben ist. Das heißt, auch wenn das hintere Kreuzband initial vielleicht weniger dramatisch wirkt als das vordere Kreuzband, sind die langfristigen Folgen dann schon absolut relevant und sollten keinesfalls auch da unterschätzt werden. Wenn wir jetzt in die Anamnesebefundung und Diagnostik gehen, dann wird schnell klar, das hintere Kreuzband ist in der Praxis oft eine echte Herausforderung. Warum? Weil, ich habe es schon erwähnt, diese Instabilität häufig ein bisschen subtil ist. Das heißt, man sieht ganz selten diese Giving-Away-Symptomatik, wie wir sie vom vorderen Kreuzband kennen. Stattdessen hört man eher oft über Beschwerden in bestimmten Situationen, Beugestellung des Knies, längeres Sitzen und auch beim Bergabgehen zum Beispiel. Und ein weiterer Punkt ist so diese chronische Adaptation. Also das Knie kann sich über die Zeit an die veränderte Situation natürlich anpassen. Körper sucht immer nach einer Lösung selbst. Das führt aber dazu, dass wir teilweise dann eine fixe hintere Schublade sehen. Also eine dauerhafte dorsale Position. Also, dass der Unterschenkel permanent nach hinten steht. Und das kombiniert natürlich auch mit sekundären Veränderungen im Gelenk. Und genau deshalb macht es die Diagnostik auch so schwierig. Weil es gibt Tests dafür, aber, und das gerade zum Beispiel, was die Interpretation betrifft, die hintere Schublade ist natürlich so der zentrale Test, aber da gilt eben ganz klar vorsichtig bei der Interpretation. Warum sage ich das? Mir ist das auch mal passiert. Ein Kollege von mir damals, der sich beim Fußballspielen eben auch, also rückblickend das hintere Kreuzband gerissen hat, und der dann auf der Liege lag und ich dann eben den Test der vorderen Schublade auch in dem Fall gemacht habe. Und dann war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ja, du hast eine vordere Schublade, da ist Spiel da, das vordere Kreuzband gerissen. Ab zum Arzt, MRT. Okay, er kommt zurück, schickt mir das MRT und sagt, ja, Kreuzband stimmt, aber es ist das hintere. Und was ist mir passiert? Die Tibia stand eben in der Ausgangsposition schon nach hinten. Also die ist eben schon nach hinten gerutscht und ich habe sie dann einfach nur von hinten nach vorne in die Normalposition gezogen, weil das vordere Kreuzband ja gestoppt hat. Und ich habe es halt so interpretiert, okay, du hast eine vordere Schublade, aber es war eine hintere Schublade, weil eben das Kniegelenk in seinem Fall nach hinten gerutscht ist sozusagen. Also der Unterschenkel stand eben in einer hinteren Position und ich habe sie einfach dann nur nach vorne gezogen. Also wie gesagt, da einfach aufpassen bei der Interpretation, vielleicht auch kurz von der Seite immer drauf schauen, wie der Unterschenkel steht, sieht man, dass der vielleicht schon nach hinten fällt. Da muss man da zuerst einmal in die Normalposition kommen und dann das Ganze interpretieren. Der Dial-Test, Dial-Test bei 30 Grad und 90 Grad, der ist auch extrem wertvoll, weil er uns zeigt, ob diese posterolaterale Ecke, über die wir vorher gesprochen haben, isoliert betroffen ist oder ob das System insgesamt, also inklusive hinterem Kreuzband, auch involviert ist. Dazu kommen der Varusstress, posteriolateraler Tor-Test, der sogenannte Sag-Sign und Step-Off-Zeichen, das sind einfach so diese klinischen Tests dafür. Und trotz all dieser klinischen Tests ist in der Praxis immer noch so, dass die sehr anspruchsvoll auch durchzuführen und zum Interpretieren sind. Für viele Untersucher, Ärzte, Ärztinnen ist so der Goldstandard so dieses Stressröntgen, damit man hier sozusagen diese tatsächliche Translation unter Belastung auch darstellen kann. Wie gesagt, ganz wichtig, entscheidend ist dann die Interpretation und die ist halt für diese Differentialdiagnose auch extrem wichtig, denn wenn wir jetzt zum Beispiel eine vermehrte Außenrotation bei 30 Grad sehen, dann spricht das primär für eine Verletzung dieser posterolateralen Ecke und wenn die Außenrotation sowohl bei 30 als auch bei 90 Grad erhöht ist, dann muss man davon ausgehen, dass sowohl diese Ecke als auch das hintere Kreuzband betroffen ist und das ist natürlich dann ein absoluter Schlüsselfaktor für die weitere Therapieplanung, weil hier dann natürlich eine Operation auch im Raum steht. MRT-Diagnostik natürlich auch wichtige Rolle, vor allem zur Darstellung der strukturellen Schäden, sowohl am hinteren Kreuzband als auch an allen Begleitstrukturen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, was ich da gesagt habe, posterolaterale Ecke ist sozusagen das vergessene Stabilitätssystem des Knies unter Anführungszeichen. Ohne dieser, wenn die nicht intakt ist, funktioniert das hintere Kreuzband biomechanisch auch nicht ganz richtig. Es braucht eine saubere Diagnose, damit die Therapie auch erfolgreich wird und eben nicht dann scheitert. Und ohne adäquate Behandlung bleibt diese Instabilität auch bestehen und eben oft mit langfristigen Konsequenzen für das Gelenk. Und genau an diesem Punkt wird klar, warum sich die Therapie des hinteren Kreuzbandes deutlich von der des vorderen Kreuzbandes unterscheidet. Denn isolierte Rupturen des hinteren Kreuzbandes werden in den meisten Fällen zunächst konservativ behandelt und das hat gute Gründe. Das hintere Kreuzband hat ein vergleichsweise gutes Heilungspotenzial und zusätzlich besteht oft die Möglichkeit einer funktionellen Kompensation durch umliegende Strukturen. Und jetzt kommt der Punkt, der aber extrem spannend auch ist und in der Praxis vielleicht dann auch oft übersehen wird, das hintere Kreuzband hat im Vergleich zum vorderen Kreuzband nämlich eine deutlich bessere vaskuläre Versorgung und genau das daraus ergibt sich ein grundsätzlich gutes Heilungspotenzial. Aber, und das ist entscheidend, es heilt jetzt leider nicht immer so, wie wir uns jetzt wünschen würden. Was im Heilungsprozess entsteht, ist dann oft ein häufiges Narbengewebe, das zwar die strukturelle Kontinuität wiederherstellt, aber qualitativ jetzt nicht dem ursprünglichen Band entspricht und daraus ergibt sich klinisch ganz ein wichtiger Effekt. Das Band kann so heilen, dass sich das Knie stabil anfühlt in der Testung. Der Patient berichtet vielleicht auch gar nicht über eine klare Instabilität. Das heißt, biomechanisch ist das System aber nicht wirklich stabil und da kommt so eine Pseudostabilität ins Spiel. Diese Pseudostabilität ist nämlich gefährlich, weil sie uns in der Diagnostik auch ein bisschen in die Irre führen kann. Wir bekommen quasi ein vermeintlich stabiles Knie präsentiert, obwohl funktionell eigentlich eine Insuffizienz vorliegt und ein zentraler Mechanismus dahinter ist diese sogenannte Elongation. Das heißt, während der Heilung ist so diese Struktur, diese Kollagenstruktur zunächst ungeordnet. und diese mechanische Qualität des Gewebes ist dadurch reduziert und die Dehnbarkeit erhöht. Das Problem, also diesen Zustand nennt man, der dann eben in weiterer Folge passieren kann, ist diese Elongation. Was heißt das eigentlich oder was ist das? Ich sage jetzt mal, Elongation ist kein Zufall, es ist ein bisschen das Ergebnis von Biologie und vielleicht falscher Belastungen in der ersten Heilungsphase. Warum wird das hintere Kreuzband da eben zu lang, unter Anführungszeichen? Nicht, weil es schlecht heilt, sondern weil es anders heilt. Das Gewebe ist in der frühen Phase etwas weich, reorganisiert sich gerade und genau in dieser Phase wirken dann vielleicht Kräfte auf das Knie, die das Band nach hinten ziehen. Und wenn diese Kräfte nicht kontrolliert werden, dann wird aus der Heilung sozusagen eine Verlängerung, weil während der Heilung die jetzt nicht die Line sind, Kollagen Typ 3 ist präsenter, dadurch eine ungeordnete Faserstruktur, die Steifigkeit ist geringer, das heißt das Gewebe ist dadurch dehnbarer als jetzt ein ursprüngliches Band und das hintere Kreuzband wird eben belastet durch diesen Posterior Tibia Shift, durch eine Flexion, also eine Beugung, durch Muskelzug der Hamstrings und wenn in dieser Phase einfach zu früh Belastung, falsche Belastung, fehlende Stabilisierung passiert, dann passiert eben so eine plastische Dehnung dieses heilenden Gewebes, eben diese Elongation. Man kennt das auch von der Achillessehnenruptur, wenn die zu lange vernarbt sozusagen und einfach dann später nicht mehr die Kraft entfalten kann, das führt dazu, eben, dass das hintere Kreuzband zwar strukturell zusammengewachsen ist, aber funktionell dann eben insuffizient bleibt. Der entscheidende Merksatz hier, strukturelle Heilung ist nicht gleich funktionelle Stabilität und genau da wird eben der Begriff der Pseudostabilität noch einmal greifbar. Es gibt eben Hinweise und klinische Beobachtungen, dass das hintere Kreuzband im Heilungsprozess auch mit angrenzenden Strukturen nabig adaptieren kann. Zum Beispiel mit dem Synovium, mit der Gelenkskapsel, Strukturen in der Umgebung und eventuell auch, dass es sich an das vordere Kreuzband an vernarbt sozusagen. Das kann oder dadurch kann eine Art mechanische Brücke unter Anführungszeichen entstehen, die ja gewisse funktionelle Spannung erzeugt und diese posteriore Translation des Unterschenkels reduziert. Das Problem ist nur, dass die Spannung ersetzt eben keine echte Bandfunktion. Und genau deshalb müssen wir in der Beurteilung extrem sauber arbeiten, klinisch, funktionell und bildgebend auch, um nicht jetzt auf diese scheinbare Stabilität hereinzufallen. Deshalb auch da wieder ganz wichtig zu merken, beim hinteren Kreuzband gilt zuerst konservativ denken, bevor man operativ entscheidet. Es gibt aber natürlich klare Situationen, in denen eine Operation notwendig wird. Dazu gehören eben zum Beispiel eine posteriore Translation bei dieser einen Messung von mehr als 10 mm oder eben mehr, dann kombinierte Verletzungen, eben die besprochene posteriore laterale Ecke und eben auch, wenn es eine klinische relevante Instabilität gibt. Wenn operiert wird, ist der Standard in der Regel, sei jetzt klassisch wie beim vorderen Kreuzband, der Rekonstruktion des hinteren Kreuzbandes mittels einer Sehne der Wahl. Häufig wird dabei gerade das anterolaterale Bündel von den Operateuren adressiert, also das funktionell Dominante. Technisch kommen dann Techniken wie beim vorderen Kreuzband auch zum Einsatz. Ist jetzt natürlich die operative Seite, da gibt es nur Ärzte, die sagen, dass vielleicht der Zugang etwas schwieriger ist als zum vorderen Kreuzband. Aber wie gesagt, das sind jetzt Themen, die der Operateur oder die Operateurin wissen muss und entscheiden muss. Das heißt, der wichtigste Punkt in diesem Kontext ist, sobald eine Verletzung dieser posteriolateralen Ecke vorliegt, haben wir in den meisten Fällen eine klare OP-Indikation, weil eine isolierte Rekonstruktion des hinteren Kreuzbandes ohne dieser Mitbehandlung der posteriolateralen Ecke in der Praxis eben oft nicht ausreicht und die Folge sind dann eben erhöhte Re-Rupturraten, persistierende Instabilität aus den eben besprochenen Gründen. Das heißt, das bedeutet fürs Therapieprinzip, wir müssen das System im Ganzen denken, also nicht nur das hintere Kreuzband rekonstruieren, sondern gleichzeitig auch an diese posteriolaterale Ecke denken und diese auch rekonstruieren oder zumindest augmentieren. Nur so lässt sich wirklich langfristig eine stabile und funktionelle Gelenksituation erreichen. Bezüglich Therapie gibt es natürlich mehrere Ausgangssituationen, je nach Komplexität der Verletzung. Was man aber klar sagen muss, Nachbehandlungsprotokolle wie beim vorderen Kreuzband gibt es beim hinteren Kreuzband einfach nicht in dieser Fülle, weder in der Literatur noch in den sozialen Netzwerken. Und das hat genau die Gründe, die wir eingangs auch besprochen haben. Die Evidenzlage ist hier deutlich, deutlich dünner und vieles basiert auf klinischer Erfahrung. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, nicht für alles gibt es wirklich jetzt die hohe Evidenzraten. Da braucht es einfach Erfahrung aus der Klinik, aus dem täglichen Alltag. Einfach auf Protokoll fürs vordere Kreuzband auf das hintere Kreuzband zu übertragen, wäre zu kurz gedacht. Klar, ab einem gewissen Zeitpunkt ähneln sich die Trainingsreize und auch die Return-to-Sport-Testungen. Kann vergleichbar sein, aber gerade in der frühen Phase geht es um die Basics, da braucht es kein fancy Stuff, sondern sauberes Verständnis eben von Biologie, Biomechanik und die richtigen Reize zur richtigen Zeit. Start slow and fast, das gilt beim hinteren Kreuzband genauso. Wenn wir uns jetzt sozusagen die Therapie anschauen, ich habe mich jetzt einmal hier entschieden sozusagen für die isolierte hintere Kreuzbandbehandlung, Therapie. Das heißt, konservativer Weg, weil natürlich, wie gesagt, Operationen gibt es mehrere Punkte, die man beachten muss, wenn da einfach noch andere Strukturen mit behandelt wurden. Das heißt, wenn man hier jetzt sagt, man okay, wirklich isolierter Riss des hinteren Kreuzbandes, dann kennen Sie mich, teile ich das eben gerne ein in diese Phasen, wo man immer essentielle Schwerpunkte setzt dann natürlich auch. Das heißt natürlich nach einer Verletzung, wenn wir es mit den typischen Wundheilungszeichen zu tun haben, Entzündungszeichen, Schwellung, Schmerz etc., das arbeitet man einfach mal hier, dass man hier einfach sozusagen Schwellung kontrolliert. Dann eben auch diesen Quadrizeps auch wieder reaktiviert. Das ist ganz wichtig natürlich. Und auch diesen nach hinten gleiten dieses Unterschenkels, also diesen posterior tibia shift, dass man das sozusagen verhindert. Weiters natürlich vielleicht auch, dass man keine extensive Hyperextension vielleicht auch macht, keine posterior Translation und auch kein isoliertes Hamstring-Training, weil die natürlich eine Wirkung auf die Translation der Tibia nach hinten auch haben. Das heißt, so die wichtigsten Interventionen am Anfang einfach Quadrizeps aktivieren, klar, aktive Streckung, was möglich ist, eben wenn, also die Extension muss stabil gehalten werden von dem Sportler, Sportlerin, je nachdem, weil eben der Quadrizeps zieht natürlich die Tibia nach anterior und der kompensiert sozusagen dadurch diese Funktion des hinteren Kreuzbandes. Das heißt, dieses Band hat dann eben nicht diese Elongierung, also diese Elongation, das versucht man einfach in den ersten Phasen zu verhindern, wo sich einfach diese ersten Vernarbungen, Kollagenstrukturen bilden. Da möchte man einfach, dass das, ich sage jetzt mal, nicht kurz zusammenwächst, aber ideal zusammenwächst und nicht zu lang zusammenwächst. Deshalb braucht man einen starken Quadrizeps. Weiters natürlich auch, wie behandle ich? Da mache ich das so. Ich glaube, das ist auch generell so, dass man das auch in der Praxis so hat, dass man eher in Bauchlage mobilisiert. Das heißt, warum würde man in Rückenlage natürlich mobilisieren? Würde die Schwerkraft natürlich den Unterschenkel auch nach unten ziehen und hätte auch wieder zur Folge, dass es hier einfach zu einer Translation der Tibia kommt. Das heißt, hier in Bauchlage mobilisieren und Flexion vielleicht ein bisschen initial limitieren. Das heißt, da ist das Ziel definitiv einfach, dass man diese Scherkräfte nach hinten, diese posterioren Scherkräfte minimiert. Die Leute, ganz wichtig, haben eine Orthese. Da gibt's einfach eine spezielle PCL-Check, glaube ich, heißt diese Orthese. Die tragt man dann auf jeden Fall in der Regel über 12 Wochen, Tag und Nacht. Einfach auch hier Reduzierung dieses posterioren Shift, damit einfach die Heilung unterstützt wird und es einfach nicht zu einem Verlängerung dieses Transplant, Verlängerung des Bandes auch kommt. Trotzdem aber frühfunktionelle Belastung. Das heißt, wir brauchen die Progression, das heißt, mit einer Teilbelastung anfangen, mit Krücken gehen. Am Anfang haben die Patienten da meistens mechanische Reize sind, aber das wissen wir, wichtig für die Gewebeadaptation. zu wenig Belastung ist eine schlechte Qualität, zu viel Belastung macht natürlich dann wieder zu viel Reiz, zu viel Schaden. Das wollen wir in der Phase auch nicht. Das heißt, die ersten, ich sage jetzt mal 0 bis 4 bis 6 Wochen, je nach Anzeichen. Aber in der Regel sind 6 Wochen vom auch vorgegeben, was so Limitierungen betrifft. Da definitiv vielleicht entweder etwas restriktiver arbeiten, gerade was die Mobilisation betrifft, also alles, was die Tibia irgendwie nach hinten zieht und auch was die Hamstring-Aktivierung betrifft. Phase 2 dann natürlich Aufbau. Das heißt, wir wollen den vollen Range of Motion, wir wollen das Gehen, Propriozeption, wir wollen die Kraft natürlich reinbringen. Hier auch arbeiten, dass einfach noch keine hohe Translation da ist. Geht an der Beinpresse, Kniebeugen, Progression, also auch nicht gleich Full Range of Motion anfangen, Lunges arbeiten, statisch da vielleicht eher. Das heißt, prinzipiell eher geschlossene Kette, um da einfach einen geringeren Posterior Stress auf die Tibia auch zu haben. Natürlich fängt man dann auch an mit Propriozeptionstraining, weil das hintere Kreuzband das ja auch hat. Weiterhin würde ich aber da vermeiden, eben noch zu viel Hamstring isoliert trainieren und eben auch Posterior Zug da noch vermeiden. Das heißt, alle Gelenksmobilisationstechniken, Gleiten der Tibia nach Posterior würde ich da auf jeden Fall, oder mache ich persönlich nicht, ja, ist nur jetzt meine Empfehlung von denen, die ich bis dato nachbehandelt habe. Das ging gut bis dato, habe letztens eine Patientin auch wieder gehabt, die das hintere Kreuzband operiert hat, hat sich dann leider auch das vordere Kreuzband nochmal gerissen. Und da war dann im OP zu sehen, dass das hintere Kreuzband sehr gut verheilt ist. Das heißt, das gibt mir sozusagen ein bisschen ein Feedback, dass ich sage, okay, der Ansatz hier so zu arbeiten hat definitiv gepasst. Die nächste Phase dann so ab 12 Wochen, da geht's dann natürlich ab in die Funktion, ab in den Sport. Das heißt, alles, was dynamische Stabilität, sportartspezifische Belastungen, natürlich nur, wenn die Phasen davor auch gut funktioniert haben. Das heißt, dynamische Kontrollen, Richtungswechsel, Laufprogression, natürlich alles ab mit einer Struktur dahinter, nicht sofort nach 12 Wochen alles so umsetzen. Eben neuromuskuläre Kontrolle, dass man einfach hier viel, viel Stabilität und Reize in das System reinbringt, global gedacht. Zunehmende Beugung natürlich und da auch die Belastung einfach, die Intensität immer mehr steigern sozusagen. Das sind eigentlich dann, wo dann natürlich die Ähnlichkeit zu einem vorderen Kreuzbandreha natürlich sehr ähnlich wird. Das heißt, es geht da einfach sportartspezifisch und sagt mir auch bei einer vorderen Kreuzbandruptur, wenn man die konservativ auch angeht, dann gibt's ja auch immer diese ersten 12 Wochen, wo man hier einfach das Gewebe heilen lassen soll, dass es einfach mit guten, adäquaten Reizen gefüttert wird und dann natürlich ab den 12 Wochen, dass man dann einfach schaut, okay, jetzt geht man immer mehr in die sportartspezifische Belastung und das kann dann dauern bis zu noch einmal 12 Wochen, dass man sich sozusagen 6 Monate konservativ Zeit nimmt, um wieder voll in den Sport einzusteigen, je nach Klinik, je nach Testung. Vielleicht früher, vielleicht aber auch erst später. Das heißt, hier braucht es einfach klassische Untersuchungen wie in jedem Setting, um dem oder der Patientin zu sagen, hey, du bist wieder ready für den Sport oder nicht. Wie gesagt, zusammenfassend kritische Therapieprinzipien oder wichtige, sagen wir es mal so, Hamstrings in der ersten Phase kritisch in der Frühphase zu betrachten, weil sie eben die Tibia nach hinten ziehen. Das heißt, eine verstärkte Instabilität könnte das einfach triggern. Der Quadrizeps ist so der therapeutische Hebel in der Aktivität. Das heißt, wichtig für die aktive Struktur oder die wichtigste aktive Struktur zur Stabilisierung einfach auch, weil sie dann die Tibia vorne hält. Und natürlich Load Management ist da auch wieder mal entscheidend. Beim hinteren Kreuzband ist quasi jetzt nicht die Frage, wie schnell bekomme ich wieder volle Bewegung und volle Kraft rein, sondern wie verhindere ich, dass die Tibia in der Heilungsphase nicht nach hinten absinkt. Genau deshalb sind eben Orthesen, Quadrizepsaktivierung, Bauchlage, Mobilisation und Hamstring-Training vermeiden so zentrale Prinzipien. Das heißt, zusammenfassend kann man quasi sagen, das hintere Kreuzband ist kein Nebenakteur und die posteriolaterale Ecke ist kein Detail. Wenn du das übersiehst in Kombi, dann behandelt man das Knie nicht gesamt, sondern nur einen Teil davon. Und deshalb lohnt es sich da deshalb lohnt es sich hier auch besser hinzuschauen. Ich hoffe, dass man mit der Folge so ein bisschen Licht in das Thema hinteres Kreuzband bekommen hat. Wie gesagt, es ist nicht oft besprochen worden. Vielleicht ist es einfach nicht sexy genug für Aufmerksamkeit, aber um das geht's mir eh nicht. Das heißt, hier ist mir wichtig gewesen, dass man mal eine Struktur bespricht, die nicht so häufig in den Medien vorkommt, die nicht so einen Hype hat, die nicht so gehypt wird in der physiotherapeutischen Szene. Aber der Grund, haben wir eh gesagt, liegt einfach dafür, weil es einfach zu wenig Fälle gibt, dass man es hypen kann. Aber wie gesagt, mit der richtigen Logik zu Biologie, Biomechanik und Load Management kann man das Ganze schon ganz gut auch ohne viel Evidenz behandeln. Und ja, in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, willkommen beim Sportphysiotalk. Bis dahin, alles Gute, macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.